heute möchte ich alle da draußen an den Geräten im Homeoffice oder Auto oder wo immer ihr uns auch hört, ganz herzlich zu einer letzten Episode unseres Starthilfe-Podcasts von Gründer MV im wundersamen Jahr 2020 begrüßen. Vor genau einem Jahr haben wir unseren Podcast aus der Taufe gehoben. Und ich habe eine ganze Reihe ausgesprochen spannender Gesprächspartnerinnen vor mein Mikrofon bekommen. Eigentlich war dann alles für unseren ersten Live-Podcast im November ganz anders geplant. Wir mussten die Idee mehrfach über den Haufen schmeißen und neu denken. Immer wieder änderten sich die äußeren Bedingungen, die uns allen das Covid-19-Virus so diktierte. Schließlich ist bis zur letzten Minute nach Murphys Gesetz so ziemlich alles schiefgegangen, was hätte schief gehen können. Und schließlich konnte ich noch drei unserer eingeladenen Gesprächspartner auf einem virtuellen Podium aus verschiedenen Orten Mecklenburg-Vorpommerns zusammenschalten. Sage ich herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Podcast von Gründer MV. Eigentlich wollten wir das alles anders machen und es war anders geplant. Es sollte eigentlich eine wirkliche Live-Veranstaltung auf einem Podium stattfinden mit Publikum, aber wir haben dann mehrfach das Konzept über den Haufen geworfen und sind letztendlich nach den letzten Corona-Regelverschärfungen dazu gekommen, dass wir das versuchen wollen, halt in dieser Form mit einem Videokonferenzsystem zu machen. Wir sitzen an verschiedenen Orten und versuchen jetzt irgendwie das Beste draus zu machen. Wir haben ja im Augenblick die Gründerwoche Deutschland und in diesem Rahmen findet dieser Live-Podcast auch statt. Wir wollen gerne der Frage nachgehen, was bietet das Gründerökosystem Mecklenburg-Vorpommern und was fehlt?
Dazu hatte ich mir also Gesprächspartner auf das virtuelle Podium eingeladen, die in unterschiedlicher Weise mit Gründungen in unserem Bundesland zu tun haben.
Die verschiedene Perspektiven auf die Gründerszene in Wismar, in Rostock, in Stralsund, in Greifswald, in Neubrandenburg haben, natürlich auch im ländlichen Raum.
Aber das Gründergeschehen und die Startup-Szene in Rostock, Wismar, Schwerin, Greifswald und Neubrandenburg aus ihrer jeweiligen Perspektive recht gut kennen sollten. Das sind die Unternehmerin Katharina Klausum, Yvette Dinse von Frauen in der Wirtschaft und Dr. Carsten Mahnholz, der Mitgründer des Startups Kult Plasmatech aus Greifswald.
Aber Sie haben sich jetzt gerade zugeschaltet, ne?
Ja.
Die Süddeutsche Zeitung schrieb vergangene Woche, einfach nur ein Gründerzentrum hinzustellen, damit ist es nicht getan. Wichtig ist es, die Vernetzung der Gründer, der Coworker, der Teams mit der Wirtschaft drumherum und einen guten Draht zu den lokalen und regionalen Bildungseinrichtungen. Beides sind Punkte, an denen die Lokalpolitik ins Spiel kommt. An dem Punkt wollte ich jetzt eigentlich gerne natürlich Silvio Witt begrüßen. Müssen wir im Augenblick darauf verzichten. Ich weiß nicht, was dazwischen gekommen ist, aber im Augenblick ist das natürlich nachzuvollziehen, dass der Oberbürgermeister von Neubrandenburg irgendwie mit anderen Dingen und wichtigeren Dingen vielleicht befasst ist. Fange ich an, kurz die anderen Gäste vorzustellen. Katharina Klausum.
Vor 30 Jahren, in nicht weniger unruhigen Zeiten als heute, gründete sie ein Familienunternehmen, und zwar in Neverin bei Neubrandenburg. Die Klausum Software GmbH ist also seit nunmehr 30 Jahren am Markt und hat sich auf zwei Bereiche spezialisiert. Zum einen auf die Programmierung webbasierter Plattformen für internationale Konzerne und zum anderen auf digitale Automatisierung. In diesem verrückten Jahr 2020 wurde die Chefin und Unternehmerin Katharina in Schwerin zur Frau des Jahres gekürt. Zwar hat ihre Firma inzwischen Standorte in Berlin und Aachen, im Dorf Neverin, bei Neubrandenburg aber ist und bleibt ihre Firmenzentrale. Wie läuft das, wenn Sie jemanden in der Chefetage von VW oder Philips erklären müssen, wo Neverin liegt und warum Sie gerade dort Ihr Unternehmen aufgebaut
haben? Ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Unternehmen ja schon immer in der Digitalisierung tätig ist und somit auch relativ unabhängig davon ist, wo der Standort ist. Das heißt, ich kann den Standort als Gründer selbst wählen und ich habe ihn so gewählt, dass er für mich am besten ist. Für mein Gefühl, für mein Lebensgefühl, weil ich das schon auch langfristig auch machen wollte, in der Familie natürlich Familie und Beruf zu verbinden. Und das war an dem Standort für mich das Ideale. Ein internationales Unternehmen hat das früher nicht verstanden, das ist richtig. Da waren wir angehalten, sehr viel zu fahren. Also da war die Autoindustrie bei uns also wirklich zu Hause. Wir haben unheimlich viele Kilometer geschrubbt, weil die nächsten Kunden meistens so im Umkreis von 750 Kilometern zu finden waren und sind viel im Ausland gewesen. Also als meine Gründerzeit war, ist einer der Familie immer unterwegs gewesen und war direkt beim Kunden. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich enorm gewandelt. Wir haben ja schon IT gemacht, bevor das Internet geboren wurde. Erstaunlicherweise ging das schon damals. Wundere ich mich, wie haben wir das damals gemacht? Aber wir haben alles mitgekriegt, was so am Anfang auch war. Und eigentlich ist die besondere Leistung des Unternehmens jetzt, so viele Jahre immer ganz vorne mit dabei zu sein und alle Trends praktisch vorauszuahnen und mitzumachen, die Schulung der Mitarbeiter, die Organisationsentwicklung zu halten. Und im Moment ist wirklich der Standort, dass vom Kunden, dem ist es völlig egal. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die da sein müssen. Und wenn die da sind, dann ist Nieverin bei Neubrandenburg genauso gut wie Kudamm in Berlin oder vielleicht sogar besser, weil man besser parken kann oder besser uns erreichen kann.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sind so die Vorteile, die Sie Ihren Geschäftspartnern offerieren können oder auch Leuten, die Sie vielleicht als Fachkräfte gewinnen wollen für Ihr Unternehmen?
Also ich denke schon, dass das gesamte Unternehmen die Werte des Gründers auch trägt. Schon seit, wenn man das so lange hat, denke ich, kann ich das mit Fug und Recht auch behaupten, dass die Gründer die Werte, die sie selbst entwickelt haben im Laufe ihrer eigenen Erziehung und Entwicklung, das Unternehmen auch fest mitprägen. Und da ist bei mir jetzt das Vertrauen und die Flexibilität ganz oben. Das lebe ich also durchaus in jeder Beziehung, privat und auch im Unternehmen. Und das ist für die Kunden das Entscheidende für eine langfristige Bindung und für eine sehr, sehr intensive Beziehung. Wichtig ist denen natürlich jetzt, außer dass die Firmen Werte stimmen müssen, ich muss eine Top-Internet-Anbindung haben. Ich glaube, da würde kein Kunde irgendwie mehr Rücksicht drauf nehmen. Wenn das nicht ist, dann ist es definitiv so ein großer Standortnachteil, dass er das nicht mehr nachvollziehen kann, warum ein modernes Unternehmen irgendwo arbeitet, wo es keine richtige Internetverbindung hat. Die Erfahrung habe ich gemacht, in unserer Größe unverzichtbar. Das haben wir hier in Nieverin, Gott sei Dank. Und deswegen bin ich hier jetzt auch noch genau so wie vor 30 Jahren mal gestartet, zwar in einem anderen Gebäude, aber immer noch in derselben Gemeinde.
Sie sind ja nun geehrt worden von unserer Ministerpräsidentin als Frau des Jahres. Wie ist das und wie empfinden Sie das? Ist das dringend notwendig, dass Frauen in der Wirtschaft besonders nochmal in die Öffentlichkeit gebracht werden? Oder war es einfach ein netter Zug? Oder wie ist das? Oder hat es auch mit der Gründungsgeschichte vor 30 Jahren zu tun?
Ja, das kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen, was jetzt unmittelbar den Ausschlag gegeben hat. Sicherlich Frau des Jahres zu werden, ist der Ausschlag, dass ich die Frau bin im Unternehmen, ist klar. Aber wahrgenommen werde ich jetzt, also zu Anfang war das klar, Frau des Jahres, was Besonderes. Aber mittlerweile haben viele nur in Erinnerung, ja, Frau Klausum ist irgendwas geworden des Jahres. Und da sagt man nie mehr, Frau Klausum, Sie sind Frau des Jahres. Die meisten Leute sagen, Sie sind Unternehmer des Jahres, obwohl das jetzt gar nicht stimmt, weil ich mehr als Unternehmer wahrgenommen werde als Frau. Ich finde es schon richtig, dass das jetzt mal als rausgestellt wurde. In meinem Bereich ist das durchaus normal und selbstverständlich auch, dass die Frauen mittlerweile vollkommen parallel agieren. Ich habe das Glück, dass auch auf Kundenseite sehr viele ganz junge Frauen auch arbeiten, die in der IT studiert haben und da im Controlling oder sonst wo irgendwo im Deployment oder im Anforderungsmanagement tätig sind. Ja, es sind wenig so Programmiererinnen, die jetzt rein coden. Es sind mehr so in anderen Bereichen die Frauen tätig. So ist das aber auch bei mir, sodass auch hier die jungen Frauen ganz normal als Ansprechpartner da sind und ich auch nicht mehr das Gefühl habe, dass ich irgendwo meinen Mann erstmal hinschicken muss, weil der Kunde lieber mit einem Mann redet als mit mir. Das ist, mag sein, vielleicht der Branche geschuldet. In der Vergangenheit war das ganz anders, habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht gleich zu Anfang. Da will man gar nicht drüber nachdenken. Und Die zweite Sache, die man als Frau des Jahres auch gerne empfängt, ist, wenn gewürdigt wird, dass eine Frau ihr Unternehmen vielleicht auch so führt, dass es besonders viel wiedergibt an alle anderen Stakeholder, die hier noch beteiligt sind. Das kann der Sportverein sein, das kann die Gemeinde sein. Oder auch, das sind auch junge Start-ups, die man fördert, die man vielleicht Ausgründungen aus dem Unternehmen, je nachdem, was ist. Und dass das nochmal gewürdigt wurde, fand ich schon sehr, also hat mich sehr ergriffen und habe ich mich sehr darüber gefreut.
Dr. Carsten Mahnholz, wie viele Frauen gibt es bei Kult Plasma Tech?
Eine. Und die kümmert sich um die Zahlen.
Okay.
Das ist eigentlich erstmal, hat das gar keinen besonderen Hintergrund. Wir sind ja eine Ausgründung aus dem Leibniz-Institut hier und in der Arbeitsgruppe, die Grundlage geschaffen hat für die Firma, war letzten Endes, waren drei Männer beschäftigt und deswegen gab es sozusagen dann letzten Endes die auch als Gründer und darum herum haben wir erstmal unser Team ja sowieso auf 7 Leute hochskaliert dann in den Laufe der letzten Jahre. Und ich bemühe mich, Einstellungen eigentlich geschlechtsunabhängig zu machen, wer der Beste für den Job ist. Und wenn man dann sozusagen gerade jetzt bei Silke, wenn die Ahnung von Zahlen hat und einfach die Beste auf dem Gebiet ist, dann wird dies. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man heutzutage nicht geschlechtsspezifisch anfängt zu überlegen, sondern sich anschaut, wer passt am besten und wo harmoniert es am besten. Und ich kann auch sagen, dass wir jetzt gerade darüber geredet haben, die nächste Frau einzustellen, aber auch nicht, weil es eine Frau ist, sondern weil die sehr gut ist in dem, was sie macht. Und deswegen.
Frau Dinser, Sie sind ja nun angetreten, etwas für Frauen in der Wirtschaft zu tun. Sie machen das schon einige Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, das ist richtig.
Warum ist das dringend notwendig? Was sagen Sie dazu, zu dem Thema?
Ja, ich habe die beiden Beiträge hier sehr verfolgt und muss tatsächlich sagen, dass wir in unseren Netzwerkveranstaltungen, aber auch auf großen Konferenzen immer wieder feststellen müssen und hören müssen, dass diese Firmen oder die Sichtweise in diesen Firmen leider noch nicht überall so ist, dass eben gesagt wird, jawohl, derjenige, der eben die beste Eignung dafür hat, der die beste Kompetenz dafür hat, derjenige soll bitteschön dann auch diese Stelle bekommen. Dass es also doch noch sehr, sehr oft danach dann geht, ist es eine Bewerberin, ist es ein Bewerber, welche Lebensplanung hat die Bewerberin, welche Lebensplanung hat der Bewerber, dass das also doch nach wie vor in den Unternehmen noch eine Rolle spielt, ob dann diese Stelle eben an den Mann oder an die Frau vergeben wird, wenn sie über gleiche Kompetenzen und gleiche Voraussetzungen verfügen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, warum wir sagen, dass es nach wie vor wichtig ist, hier einfach auf das Signal zu setzen, dass es Selbstständigkeit, eigenes Agieren von, eigenes Führen von Firmen, dass es da immer noch auch besten Beispielen oder guten Beispielen bedarf, einfach damit es noch weiterhin noch Nachfolgerinnen dafür gibt, dass also auch weiterhin dafür noch mobilisiert wird, dass Gründung eine Alternative zur abhängigen Beschäftigung ist und das auch, obwohl eben noch dann gerade für die Frauen eben Familienaufgaben oder eben auch Pflegeaufgaben zu bewältigen sind und sie nochmal ein viel, viel umfangreichere Anforderungen an den Alltag erfüllen müssen, als wir das oftmals bei den Gründern feststellen. In den Beratungen kommt es sehr, sehr häufig vor, dass die Frauen, die sich jetzt zum Beispiel selbstständig machen wollen und auf den Weg machen wollen, die schon ganz deutlich sagen, ich sehe in der Selbstständigkeit tatsächlich gerade eine gute Perspektive, weil ich habe eine gute Substanz, ich habe eine sehr gute Ausbildung, habe einen akademischen Abschluss beispielsweise eben erzielen können. Aber ich sehe, dass mit den Unterstützungsstrukturen, die für meine Familie da sind, ich keinen Job in der Form machen kann, wie ich ihn eigentlich gerne machen würde wollen. Und deswegen ist für mich die Selbstständigkeit eine Option. Und genau dafür stehen wir und genau dafür treten wir an, Sichtbarkeit zu schaffen, dass es Selbstständigkeit eben dafür eine gute Alternative ist.
Ich habe gestern in der FAZ gelesen ein Interview mit Philipp Herkelmann. Das ist der Deutschlandchef des Investmentfonds Entrepreneur First. Der unterstützt Einzelpersonen im Aufbau von Technologieunternehmen. Und der hat am Montag in der FAZ geschrieben oder gesagt, Familie wird immer mehr als etwas Positives gesehen. Verantwortungsbewusstsein, Resilienz, Commitment. Das sind alles Eigenschaften, die auch ein Gründer braucht. Er hat die These vertreten, dass also in nächster Zukunft vielleicht mehr Frauen den Schritt wagen zu gründen. Wie sehen Sie das? Vielleicht zuerst Frau Klausum.
Entschuldigung. Ja, ich sehe das absolut so. Weil das ist einfach im Kommen. Und ich bin auch absolut der Meinung, dass Frauen das genauso gut können, weil sie einfach umfassend denken können. Und der Firmengründer selbst dann, wenn er wirklich erfolgreich arbeiten will und kann, da jetzt alles nutzt, was er persönlich auch hat an Kompetenz. Und da ist es durchaus Frau und Mann. Ich sehe das immer so, wir sind ja ein Familienunternehmen, in dieser Kombination am erfolgreichsten. Also ich mache das mit meinem Mann und jeder macht das, was er am besten kann. Und auch unsere Kinder sind als Nachfolger im Unternehmen, das ist auch, also der Sohn und die Tochter, und sie sortieren sich auf und machen das, was sie am besten können. Wer da jetzt endlich den Mut auf hat und sagt, okay, ich bin jetzt hier der Geschäftsführer oder der Chef oder sowas, ich denke, das wird zukünftig nicht mehr ganz so im Vordergrund stehen, weil dieses gemeinschaftliche Arbeiten und jeder macht das, was er am besten kann und hat dann auch den Effekt daraus, das wird in der Zukunft eine größere Bedeutung haben. Ich sehe das bei uns im Unternehmen jetzt schon so, dass wenn wir Fachkräfte werben und sich jemand hier bei uns bewirbt, dass er sich nicht auf eine bestimmte Stelle bewirbt. Also ich bin jetzt genau der Software-Tester oder der Software-Java-Entwickler oder der Backend-Frontend, was weiß ich. Wir müssen gucken, was kann der wirklich und wo liegen seine Stärken und kann ich, wenn ich in unser Unternehmen eingliedere, was kann ich am meisten Mehrwert daraus machen, dass seine Kompetenz und sein Wissen bei uns mit einfließt. Und genauso muss man das als Firmengründer oder Gründer dann nachher auch selbst sehen. Ich muss meine besten Kompetenzen da einfließen lassen und dann wird das Gesamtkunstwerk auch gut. So ursprüngliche Sachen wie früher, das ist der Gründer und der muss genau das und das machen und das andere nicht. Ich denke, dass sich das überlebt hat. Es ist auch nicht so, dass ein Gründer jetzt sagen muss, okay, ich muss jetzt hier 60 Stunden arbeiten die Woche. Anders geht es nicht. Das stimmt nicht. Also so ist es nicht. Er muss einfach gut organisieren können, sodass alle Arbeit organisiert wird. Mhm.
Na, ich höre von jungen Frauen, die gegründet haben oder dabei sind zu gründen, auch immer wieder als Argument oder als Wert die Selbstbestimmtheit bei der Arbeit. Also selber entscheiden zu können, was ich wann wie mache. Ist das bei Ihnen auch so gewesen, dass das für Sie ein ganz großer Wert war?
Ja, das ist ein ganz großer Wert. Man kann natürlich jetzt, es ist so, dass man selbst natürlich aus dem, was man besonders gut kann und das auch sehr gerne mag und entsprechend dann auch weiterentwickelt, dass man sich da so richtig reinsteigern kann und da auch den meisten Mehrwert bringen kann. Für sich selbst, für die Familie und auch für die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft kann jetzt die Firma sein und auch allgemein unsere Gesellschaft natürlich. Ich sehe das auch so. Also bei uns ist das ein ganz starker Antrieb, dass ich das gerne machen will und das kann ich auch gut und da weiß ich mich rein und da weiß ich alles drüber und da lerne ich alles drüber, auch über 30 Jahre immer noch genauso weiter. Und dann ist das ein erfolgversprechendes Konzept aus meiner Sicht. Und ich habe alle meine Mitarbeiter, die ich einstelle, da sehe ich zu, dass die das irgendwas besser können noch als ich oder irgendwas anderes, damit diese Kompetenz sich letztendlich zusammenfindet und die Firma erfolgreich als Firma genommen wird. Und das ich habe mein eigenes Wissen und meine eigene Arbeit ist nur ein geringer Bruchteil davon, was die Gesamtfirma Klausum ausmacht. Das sind 75 Leute und ganz andere, unterschiedliche Charaktere und jeder arbeitet so ein bisschen anders. Und ich versuche alle so einzusetzen, dass sie das, was sie gerne machen und wo sie sich hinentwickeln wollen, auch bei uns verwirklichen können. Natürlich, dann kommt man an eine Grenze, wenn man eine Organisationsentwicklung vornimmt und muss auch sagen, okay, jetzt muss man das so und so machen. Ich selbst muss auch in den sauren Apfel beißen und da vielleicht mal mein eigenes Handeln ein bisschen umstellen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall.
Carsten Warnholz, können Frauen besser so gleiche oder Leute, die was besser können, neben sich ertragen als Männer?
Also es gibt natürlich, oh, ich muss das wieder abnehmen, es gibt natürlich dieses Phänomen dieser ganz krassen Alpha-Males, die auch neben sich sonst nichts dulden können. Ich glaube, das ist sowieso kein sinnvoller Wert, den man als Unternehmensgründer oder als Unternehmer haben sollte, denn die meisten Gründer sind Teams und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn es gibt niemanden, der allwissend und niemand, der auf jedem Gebiet gut ist. Ich bin immer noch ein großer Verfechter davon, das Geschlechter unabhängig zu machen. Ich kenne sehr gute Gründerinnen, die ganz großartige Unternehmen hochziehen in allen möglichen, auch technischen Bereichen. Ich sehe noch nicht mal, könnte noch nicht mal sagen, ob Frauen oder Männer bessere Technologieunternehmen führen können. Von daher plädiere ich da ganz stark dafür, einfach die Menschen nach ihren Fähigkeiten hin einzusetzen. Und ich glaube, in jedem Team ist es notwendig, dass man in der Lage ist, sich auch darauf einzulassen, was andere können, auch abzugeben. Das bedeutet nicht nur alles zusammenzuraffen und das selber machen zu müssen und zu wollen und dabei einfach etwas zu erdrücken. Und ich glaube, wenn ich mich zwingen würde, irgendetwas Geschlechterspezifisches zu machen, glaube ich schon, dass Frauen eher in der Lage sind, vielleicht in Verhandlungen, vielleicht in kooperativen Ansätzen etwas gemeinschaftlich zu erreichen, während es durchaus diesen Schlag an hauptsächlich männlichen Vertretern, das gibt es genauso aber auch bei den Frauen, die nach dem Motto teile und herrsche und ich bin hier ganz oben und bin in meinen Seilschaften sozusagen da, aber sowas bricht sich auf und ich glaube, wir sind in der Zeit heute, in der wir alle auch unseren Beitrag dazu leisten können, sowas aufzubrechen und dagegen zu rebellieren. Und da kann ich auch nur jeden ermuntern. Ich mache das selber. Ich fahre in Schulklassen und bin da eher ein großer Verfechter davon, einfach die Jugend mit einzubinden und denen zu zeigen, was kann ich denn mit Naturwissenschaften machen? Was kann ich denn unternehmerisch tätig schaffen und kreieren, um dort dann auch schon früh Begeisterung zu wecken? Und das ist, glaube ich, bei Männern und Frauen unabhängig und ich kriege da aus beiden Lagern Begeisterung und habe jetzt gerade eine Praktikantin, die nächstes Jahr anfängt und die ist Schülerin und ist auch eine junge, ehrgeizige Frau und das gibt es aber in beiden Lagern, männlich und weiblich und das muss man unterstützen und ich glaube, das muss man auch motivieren und begeistern und ich glaube, Begeisterung ist da ein ganz großes, wichtiges Anliegen, das ich habe, dass dort jeder in seinem Rahmen vielleicht sich bemüht, einfach seine Mitmenschen zu begeistern für irgendwas, was einen selbst begeistert und dann glaube ich, bekommt sozusagen das große Ganze einen Bewegungscharakter und dann geht's nach vorne.
Vielleicht kurz ein paar Worte zum Startup Cold Plasma Tech. Es ist ja so ein bisschen wie Science Fiction, was ihr macht. Ihr habt ein kleines mit einem kleinen Team ein Gerät zur Behandlung von chronischen Wunden entwickelt. Soweit richtig?
Korrekt.
Das tötet auch gleichzeitig, also das hilft dabei, Wunden schneller zu schließen, also heilen zu lassen und gleichzeitig ist es auch aktiv gegen multiresistente Keime. Ist ja im Augenblick ein sehr großes Thema, Keime und Viren und wo war der Punkt, wo Carsten Warnholz gesagt hat, ich gründe jetzt? Was war die Initialzündung?
Also es ist ja nicht das erste Unternehmen, was ich gegründet habe. Ich glaube, als ich damals schon mit der Arbeitsgruppe anfing, in einem Forschungshaus, wir kommen ja aus dem Leibniz-Haus hier in Greifswald, und ich glaube, der Weg war vorgezeichnet. Die Frage war, die sich am Anfang stellte, wie kann ich eine tolle Technologie, die Großartiges leistet, anwendbar und massenmarkttauglich machen? Wenn wir das schaffen würden, dann wusste ich, dass da ein Unternehmen draus wird. Und ich glaube, ich habe mich bemüht, auch mit meinem Team zusammen in der Arbeitsgruppe möglichst früh alle Weichen dafür zu legen, dass wir in der Lage sind, auch dieses Unternehmen zu gründen. Also beispielsweise damit, dass in der Arbeitsgruppe, die eigentlich an einem Plasmaphysik-Institut war, einen Medizinökonom eingestellt haben. So, das ist was sehr Ungewöhnliches an Forschungseinrichtungen, wenn in Arbeitsgruppen auf einmal Medizinökonome oder sagen wir mal Business Developer dabei sind. Das war mir aber sehr, sehr wichtig, weil ich eben wusste, wir brauchen ein Ziel und das Ziel ist draußen im Markt. Und nur wenn ich das Bedürfnis draußen, das heißt aus diesem Elfenbeinturm Forschung heraus blickend mein Ziel erkenne, dann kann ich auch ein Unternehmen und ein Produkt letzten Endes basteln, was gut ist.
Wie ist im Augenblick der Stand bei Kurplasmatech? Ich weiß aus unserem letzten Interview, es hat sehr lange gedauert, dieses Produkt, was die Welt ja eigentlich braucht, worauf die Welt gewartet hat, so ein bisschen, zumindest die Medizinerwelt, das marktfähig zu machen, sprich alle möglichen Genehmigungen dafür einzuholen. Wie ist jetzt gerade der Stand?
Ja, also letzten Endes, was wir ja gemacht haben, ist, wir haben ja Science Fiction genommen und haben das in die Realität reingeholt. Die Technologie, die wir nutzen, nennt sich kaltes Plasma. Das ist ein ionisiertes Gas letzten Endes, was auf der einen Seite die Wundheilung unterstützt und auf der anderen Seite Bakterien tötet. Diese Geräte sind nicht trivial, wenn die am Patienten angewendet werden. Das muss zugelassen werden als Medizinprodukt. Das ist ein hochreguliertes Feld. Wir haben jetzt mittlerweile unser Produkt als Klasse 2b Medizinprodukt auch europaweit angemeldet. Und nicht nur das, wir sind in Patientenbehandlung und haben großartige Ergebnisse. Wir haben ganz tolle auch Patientengeschichten, auch Lebensgeschichten, die wir mitbekommen, die wir durch unsere Technologie beeinflussen können. Und das ist eine sehr schöne Situation, nicht nur als Unternehmen, dass ich endlich was habe, was ich verkaufen kann. Denn da kommt wieder die Resilienz, die du vorhin angesprochen hattest. Man muss teilweise durchaus in der Lage sein, längere Zeit zu warten und an seinem an seiner Vision und dem Produkt auch festzuhalten, selbst wenn es steinig ist, denn das sind Gründungen manchmal. Deswegen hilft es auch ungemein, sich eher als Problemlöser zu verstehen, als davon auszugehen, dass das alles wie Butter durchgehen wird. Ich glaube, keine Unternehmung wird ganz einfach dahin plätschern, funktionieren, sondern es gibt immer wieder Hochs und Tiefs. Und du hast eine angesprochen und das war die Umstellung der MDR, dieser Medical Device Regulation, einer EU-Regulierung für Medizinprodukte. Und die hat uns auch sehr schwer zu schaffen gemacht. Aber letztendlich haben wir unsere Vision in die Wirklichkeit geholt und behandeln jetzt tatsächlich Patienten. Unter anderem hier in Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow, in einem Behandlungszentrum.
Wie hat sich Corona auf eure Geschäftstätigkeit ausgewirkt?
Also den Anfang haben wir erstmal durch eine Krisensitzung gemacht und haben uns angeschaut, wie uns das eventuell beeinflusst. Einmal als Unternehmen, das bedeutet, es ging darum, arbeitsfähig zu bleiben. Wir sind hingegangen und haben erstmal allen Mitarbeitern freigestellt, zu Hause oder also im Homeoffice zu arbeiten oder auf Arbeit. Sind dann weitergegangen und haben gesagt, die beiden Gründer, also Tobias und ich, die noch operativ im Unternehmen sind, wechseln uns ab. Wir sind so eine Art Liberos im Unternehmen. Wir können an allen möglichen Stellen eingesetzt werden. Und wenn einer krank ist, dann soll der andere sozusagen in der Lage sein, die Unternehmung und die Geschäfte weiterzuführen. Das haben wir auch ganz gut geschafft. Und letzten Endes bin ich der Einzige, der, wenn es denn geht und wenn es nicht vermeidbar ist, dann doch reist. Denn unser Gerät lässt sich auch zu den Dekontamination einsetzen und die Patienten sind da, die müssen versorgt werden. Und von daher bin ich so der Einzige, der unter allen möglichen Auflagen und Einhaltung von Abständen und so weiter reist. Und ansonsten hat sich Corona maximal bei den Zulieferern von uns bemerkbar gemacht, die ja durchaus manchmal Teile aus China bekommen haben, die sie dann in Deutschland verbaut haben. Heutzutage werden Platinen und sowas wird im Endeffekt in Asien zumindest Bauteile dafür gemacht. Und da mussten wir dann entweder Wartezeiten oder mussten uns schnell um andere Zulieferer kümmern, dass wir dort auch im Endeffekt weiter produzieren konnten. Aber ansonsten ist unser Geschäftsmodell eigentlich unabhängig. Die Patienten sind da, den Patienten muss geholfen werden und das gesamte Gesundheitssystem steht. Von daher geht alles weiter. Es geht vielleicht etwas langsamer, als man das vorher gewohnt ist, weil einfach das System auch sehr beschäftigt ist mit Corona und dementsprechend und gerade bei solchen chronischen und bei Wundpatienten dann eher die Priorität nach hinten rutscht und natürlich ein lebensbedrohlicher Fall dann vorgezogen wird. Aber im Prinzip läuft das alles weiter. Wir haben unsere Zulassung während des ersten Lockdowns bekommen, sind sozusagen ein Unternehmen des Lockdowns, da wir nichts anderes kennen und selbst da funktioniert es. Also dann freue ich mich schon auf die Zeit, wenn kein Lockdown mehr da ist.
Das Thema Unternehmensnachfolge spielte in verschiedenen Podcast-Folgen dieses Jahres eine Rolle. Egal, ob es sich um Preise oder um Finanzierung drehte oder eben auch um Frauen, die gründen und starten wollen. Gerade von Katharina Clausum wollte ich gern wissen, wie das in ihrem Unternehmen gehandhabt wird mit der Nachfolge.
Ach, Unternehmen nachkommen.
Sie sind ja gerade auch in der Phase oder schon in der Situation, dass Sie sich um Ihre Nachfolge bemühen oder beziehungsweise kümmern. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das stimmt. Sie in der Situation sind wir schon, ist ein langer Prozess. Und das weiß ich ja schon lange, dass ich älter werde. Und Geburtstage schaden der Gesundheit. Deswegen haben wir relativ früh versucht, das Unternehmen so zu strukturieren, dass das weitergeführt werden kann. Von dem, der es kann. Nicht unbedingt, der jetzt Clausum heißt, sondern von dem, der es auch kann und der das auch macht. Im Moment ist es so eine Übergangszeit. Und da sind natürlich bestimmte Hürden zu nehmen. Das ist uns alles bewusst. Das haben wir auch begleitet, auch schon länger vom steuerrechtlichen her, also vom rein rechtlichen her, als auch von der Organisationsentwicklung her. Und trotzdem gibt es da natürlich immer noch Sachen, die man vielleicht nicht bedacht hat. Aber ich denke, dass wir da auf dem guten Weg sind und sind in der glücklichen Lage, dass jetzt zwei Familienmitglieder, auch junge Familienmitglieder, weiterarbeiten hier. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich würde aber auch in der Familie diesen Übergang so gestalten, wie ich das auch mit einem Fremdgeschäftsführer oder mit einem anderen machen würde. Also da machen wir jetzt keine Unterschiede. Da müssen wir genauso professionell vorgehen. Und dann habe ich eigentlich keine Bedenken, dass es bei uns bei Clausum jetzt nicht klappen sollte.
Würden Sie persönlich einer Gründerin, einem Gründer empfehlen, sich mit dem Thema Unternehmensnachfolge für seine eigene Gründung zu befassen, statt mit einem eigenen Unternehmen quasi bei Null anzufangen?
Also wenn ich ein Unternehmen übernehme als Nachfolger, ist das für denjenigen ja genauso, als wenn er gründet. Das ist jetzt auch nichts anderes. Das ist auch wie eine Unternehmensneugründung. Der wird auch ins Wasser geschmissen und muss dann aber auch noch mit dem anderen, was jetzt schon ist, klarkommen. Hat aber dafür den Vorteil, dass er schon auf bestehende Systeme zurückgreifen kann. Ist, denke ich mal, von Branche zu Branche verschieden. Ich kann schon verstehen, dass manchmal Unternehmensnachfolgen nicht klappen, weil das Unternehmen einfach nicht zukunftsgerichtet ausgerichtet ist. Und Menschen sagen, okay, ich kann es selbst besser. Das war bei uns ja auch so vor 30 Jahren, dass wir keinen Betrieb kaufen wollten aus DDR-Besitz, sage ich mal so, damals, als die Wende fiel, sondern dass wir gesagt haben, okay, wir müssen die IT ganz neu begreifen und das machen wir selbst. Was natürlich auch damals in dieser hubeligen Zeit vor 30 Jahren auch mit geringerem Einsatz von finanziellen Mitteln auch gelangt. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so ist. Ich habe die Erfahrung gemacht mit den Gründern, die wir begleiten, dass das nicht so ist. Also dass schon ein heftiger finanzieller Background auch da sein muss. Dann wenn man das jetzt berücksichtigt, dann wird das eine Unternehmensnachfolge, denke ich mal, total interessant auch, weil es gibt eben sehr viele Betriebe, die übergehen müssen. Und so wird sich der Preis auch entsprechend gestalten, sodass es dann auch etwas preiswerter wird, vielleicht das so zu organisieren.
Es sind ja gerade in den letzten Wochen und Monaten in Greifswald, in Stralsund, in Rostock, in Schwerin, Wismar, Neubrandenburg neue digitale Innovations- und Gründerzentren entstanden. Wie nehmen Sie die wahr als Unternehmer und als Startup?
Ja, ich kann anfangen. Also ich finde Gründerzentren durchaus wichtig, weil sie so eine Art Kristallisationskeim sein können. Und das finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass das Land in so eine Richtung geht und das auch unterstützt. Eine Errichtung eines Gründerzentrums macht aber sozusagen nicht einfach nur eine Geldausgabe und dann haben wir was getan und dann funktioniert das automatisch, sondern bedarf eines funktionierenden Netzwerks. Und zwar meine ich damit nicht nur eines Unternehmensnetzwerkes, wo man dann sagt, Mensch, ne, man könnte ja, wenn man jetzt was drucken will, kann man zu der Firma gehen oder was auch immer, sondern braucht eigentlich auch eine Art Mentoren- und Betreuernetzwerk für diese Unternehmen, die sich dort dann zusammensammeln. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, neben den politischen grundlegenden Sachen wie Risiko. Also im Moment gibt es einfach eine große und auch in Mecklenburg-Vorpommern immer noch so eine große Risikoaversität, die eigentlich in ganz Deutschland da ist. Und wenn wir so damit anfangen können, damit aufzuräumen und die ersten kleinen Pflänzchen sozusagen auf dem Acker säen können, dann halte ich das für eine gute Sache. Denn an diesen Orten kann durchaus viel Austausch erfolgen und das kann sozusagen eine Anlaufstelle sein für Gründungsbegeisterte, die dann auch dort das erste Mal mit solchen jungen Unternehmen in Kontakt kommen können. Und das finde ich wichtig und gut.
Frau Dinse, Sie betreiben in Rostock das Ressourcenzentrum. Das ist ja so eine Art Gründer-, Existenzgründerinnenzentrum in dem speziellen Fall. Wie sehen Sie die neue Konkurrenz, die da am Horizont heranwächst?
Ja, also unser Ressourcencenter hier in Rostock hat sich etabliert als Anlaufstelle für gründungsinteressierte Frauen, branchenoffen. Und wir haben also über die Jahre hier unterschiedliche Methoden entwickeln dürfen und ausprobieren können, was ist sozusagen in einem Gründungsprozess sehr unterstützend, was ist hilfreich und was muss vielleicht auch nicht zwingend angeboten sein, was kann also Gründerinnen und Gründer auch auf andere Art und Weise für sich eben erschließen. Und da ist es eben auch ganz, ganz deutlich geworden, dass genau diese Möglichkeit, also die Absicherung der technischen Ressourcen, dass also ein schnelles Internet da ist, dass also technische Geräte da sind, dass die Kommunikation darüber stattfinden kann und so weiter, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Durch unser Ressourcencenter haben wir im Laufe der Jahre, ich bin ja nun schon seit 1995 selbst auch selbstständig und habe dort auch die unterschiedlichsten Phasen jetzt auch schon miterleben dürfen. Aber was sich die ganze Zeit in der Gründungsberatung, in der ich tätig bin, sich eigentlich wiedergespiegelt hat, ist, es ist gut und es ist wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, die langfristig existieren, wo Gründungsunterstützung gegeben werden kann, wo es Menschen gibt, die wiederum Hilfestellung geben können, um unterstützend die nächsten Schritte von mir aus zu begleiten oder auch entsprechend mit vorzubereiten. Und was in dem Zusammenhang finde, begrüße ich das sehr, dass es die DIGZs jetzt eben aufgebaut werden sollen und dass diese eben auch einen besonderen Stellenwert eben bekommen. Aber was ich mir ganz besonders dabei wünsche, ist, dass es nicht nur wieder eine Art von Projektförderung sind, die dann über eine gewisse Zeit einen finanziellen Maß an Ausstattung eben haben und dann nach vielleicht gefühlt 5, 6, 7 Jahren die Förderungen eben auslaufen und dann damit auch diese Unterstützungsstruktur wegbricht. Ich denke, in diesem Zusammenhang ist es jetzt ganz wichtig zu schauen, dass genau dafür die Voraussetzungen geschaffen werden, dass das nicht passiert, sondern dass sie sich dann als Innovationszentren tatsächlich eben auch mit den Unterstützungsangeboten, die parallel dazu sein müssen, die durch Menschen eben vorgehalten werden, dass die sich dann auch selbst tragen, wirtschaftlich selbst tragen.
Das Neubrandenburger DIZ, das ist am Anfang ein bisschen gestolpert. Frau Klausum und ich, wir waren ziemlich nah dran dabei. Wie sehen Sie das heute? Was hat sich da getan?
Also ich hab mich sehr gefreut, auch dass das angefangen hat mit dem Digitalen Innovationszentrum und bin da froh, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben. Jetzt ist leider der Herr Witt nicht da. Also man müsste wirklich mit dem, was jetzt zur Verfügung steht und mit der Energie weiterarbeiten können und zwar schnell. Und mir geht das auch so, dass man jetzt so eine reine Unterstützung für 2 Jahre jetzt irgendeine Stelle bezahlt und dann ist die weg und dann, was passiert dann? Ich bin absolut auch ein Fan davon, weil unsere Firma ist jetzt richtig, auch richtig dafür und würde auch als Mentor und auch als Gedankengeber und auch als Profi, also ich würde auch davon profitieren als Unternehmen, dass da junge Leute irgendwas entwickeln können, ohne jetzt vielleicht gleich so finanziell sich übernehmen zu müssen. Ja, Corona finde ich jetzt überhaupt nicht wichtig in dem Moment, weil gerade jetzt die Herausforderung ist, auch das alles digital zu machen und der Drive in der Gesellschaft ist und es geht. Und alles, was jetzt mehr an Hirnschmalz da reinfließt, kommt dem Projekt zugute. Und das ist langfristig so, dass wir uns darauf einrichten werden, auch vielleicht remote zu arbeiten oder andere Wege der Zusammenarbeit zu finden, unabhängig davon, ob ich in Neubrandenburg sitze oder in sonst wo. Deswegen finde ich das jetzt, also es hört sich jetzt dumm an, Corona gar nicht schlecht, kann man nicht sagen, aber für die Sache an sich ist das jetzt eine Herausforderung, die man durchaus in so einem digitalen Innovationszentrum lösen muss und auch kann. Und deswegen ist das okay für mich. Und diese Spiele-Nacht, die wir zum Beispiel bei uns jetzt auch hier im Unternehmen mitbegleitet haben, da waren 12 oder 13, ich will jetzt keinen zu nahe treten, Teams, die da mitgemacht haben, die das ganze Wochenende programmiert haben und haben dafür ein 3D-gedrucktes, einen kleinen Pokal bekommen, mehr nicht, aber die Anerkennung eben drin, also die haben es aus sich, aus ihrer eigenen Ansicht heraus gemacht, aus ihrem eigenen Willen heraus und die wurden auch nicht bezahlt, bei mir auch nicht, nur dass sie jetzt die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt gekriegt haben und das Essen. Das zeigt doch, dass das sehr, sehr fruchtbar sein kann, wenn Schüler aus dem Einstein-Gymnasium und Leute aus Friedland und dann wieder die Neubrandenburger, also unsere hier jetzt gemeinsam da arbeiten und sich dann auch helfen konnten. Die Schüler haben das mit dem Discord-Server nicht so hingekriegt, ihr Spiel abzuliefern und so weiter, aber schlussendlich haben die anderen da mitgeholfen. Ja, diesen Drive wünsche ich mir jetzt weiter und stehe auch zur Verfügung.
Die Süddeutsche Zeitung schrieb vor einigen Tagen Folgendes. Einfach nur ein Gründerzentrum hinzustellen, damit ist es nicht getan. Wichtig ist die Vernetzung der Gründer, Coworker und Teams mit der Wirtschaft drumherum und ein guter Draht zu den lokalen und regionalen Bildungseinrichtungen. Beides sind Punkte, an denen die Lokalpolitik ins Spiel kommt. Carsten Mahnholz hat mir in meinem ersten Interview mit ihm für diesen Podcast ziemlich schnell klargemacht, wie unwichtig ihm selbst Titel und Autoritäten sind. Daher duzen wir uns auch. Auch wenn Carsten einen Doktortitel in Chemie sowie Masterabschlüsse in Biologie und Wirtschaftswissenschaften besitzt. Ich habe mich mit unserem Interview von vor einem Jahr immerhin für den Ruferpreis für Wirtschaftsjournalismus qualifizieren können in der Rubrik Online. Eine Urkunde der Industrie- und Handelskammern des Landes schmückt seit dem Spätsommer unser Büro. Mit seinem Startup Kultplasmatech holte er Science-Fiction-Ideen in die Wirklichkeit. Sein kleines Team hat ein Gerät für die Behandlung von chronischen Wunden entwickelt, das gleichzeitig multiresistente Keime abtötet. Du sagst anderen Gründern und Gründerinnen immer wieder, hör nicht drauf, wenn dir alle sagen, das wird nicht funktionieren. Sollten sich etwa Leute mit einer grandiosen Geschäftsidee keinen Rat vom Fachmann oder der Fachfrau holen?
Nee, das ist letzten Endes erstmal so, dass man, wenn man als Gründer anfängt, dann hat man eine Idee, dann hat man eine Vision. Und es gibt genauso wie die Menschen um einen herum, die einen damit unterstützen, die einem Hilfe anbieten, die einem auch einen gewissen Weg sozusagen vorbauen, immer wieder Menschen, die einem sagen, Mensch, also das ist ja vollkommen fantastisch, was du dir hier vorstellst, das kann gar nicht funktionieren, müsst ja was Riesengroßes daraus bauen und so weiter. Und ich glaube, es geht da eher um Motivation und Demotivation. Ich glaube, dass man als Gründer auf der einen Seite eine gute Balance haben muss zwischen auf welche Tipps höre ich, was bringt mich weiter, was hilft mir sozusagen, mich, mein Unternehmen, meine Visionen zu entwickeln. Und auf der anderen Seite, und da kommt Resilienz ins Spiel, da kommt sozusagen ins Spiel, man muss auch da durchhalten und auch durchbeißen können, dass es nicht immer so ist, dass man überall mit offenen Armen empfangen wird, sondern auch in der Lage sein muss, seine eigenen Vorstellungen und Visionen dann auch umzusetzen und in die Tat umzusetzen. Letzten Endes, glaube ich, als Gründer darf man erstmal nicht erwarten, dass andere Leute für einen die Arbeit machen, sondern man ist Gründer, um Freiheiten zu haben, also zu tun und zu lassen, was man möchte, aber auch die Verantwortung dafür zu tragen und auch die Verantwortung für die Umsetzung davon zu haben. Also ich glaube auch, dass es keine richtige Ansicht ist, nur weil ich in einem Gründungscenter bin, nur weil ich in einer Gruppierung drin bin, dass ich dann alle Viere von mir strecken kann und alle anderen für mich arbeiten lassen kann, sondern ich habe sowas wie Nährboden, auf dem ich jetzt selbst arbeiten kann und auf dem ich sozusagen meine Arbeit oder wie an dem Beckenrand durchaus reflektieren lassen kann und so weiter. Letzten Endes verantwortlich für den Erfolg oder für den Misserfolg von dem Ganzen bin ich. Und ich muss wissen, auf was ich höre und auf was ich nicht höre. Und um sozusagen nochmal zu relativieren, auch was du vorhin sagtest, mit muss ich jetzt nicht mehr auf den Rat von Experten hören. Ich glaube, es ist sehr, sehr sinnvoll, auf Rat von Experten zu hören und zu reflektieren. Die Entscheidung, was nun das Richtige ist und was das Falsche ist, das trifft der Gründer selber. Und entweder es funktioniert dann oder es funktioniert nicht. Und Gründer, die erfolgreich sind, sind sehr gut in diesem Auswählen zwischen diese Information bringt mich weiter, das hilft mir, selbst wenn sie Kritik ist. Denn also ich kann mal so ein bisschen aus ich mache das so, dass ich liebend gerne Kritik suche. Ich mag es, wenn Menschen mich kritisieren, weil die mir damit weiterhelfen. Wenn ich die Kritik als unbegründet oder was auch immer nicht rausbekomme, gut, super, dann weiß ich das jetzt. Wenn aber jemand mir konstruktiv Kritik gibt oder kritisch dem gegenübersteht, was ich tue, dann gehe ich zu dem hin und frage, Mensch, warum findest du denn das Scheiße, was ich mache? Erzähl mir mal, was daran nicht passt. Und dann kann ich mich dafür engagieren, dass es passt. Und sowas bringt einen dann weiter nach vorne. Und von daher, durchaus Expertenrat ist wichtig. Ich weiß nicht alles, niemand weiß alles und wir brauchen alle jemanden, der einen den Weg zeigt. Übrigens eine sehr interessante Art und Weise und das ist immer ein Tipp für alle Gründer. Macht Businessplan-Wettbewerbe, holt euch die Coaches rein, unterhaltet euch mit Unternehmern, nehmt den Telefonhörer in die Hand und ruft jemanden an. Wenn mich jemand anruft, ich nehme mir Zeit für die Leute. Ob das jetzt ein Patient ist, der anruft oder ob das ein Mitgründer ist, der sagt, Mensch, ich brauche gerade ein bisschen Motivation, ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss und so, dann nehme ich mir auch eine Stunde Zeit. Und das machen ganz, ganz viele andere Unternehmer auch. Und ich glaube, dass es sich auch lohnt, diesen Rat einzuholen und dann auch letzten Endes man selber entscheiden muss, was hilft einem weiter, was hilft einem nicht weiter.
Eine Frage an die erfahrene Unternehmerin. Was können gestandene Unternehmen von Startups lernen?
Ja. Daraus, dass ich zögere, sehen Sie meine Arroganz, die ich aus 30 Jahren hier beziehe. Da schäme ich mich jetzt ein bisschen für. Ich weiß aber, dass es das gibt. Also einmal neu anzufangen und das alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Wobei das jetzt weniger der Startup und das alteingesessene Unternehmen ist, sondern eher, dass die Startup-Leute meistens sehr junge Leute sind und ich eher von der Jugend lerne, wie die mit dem Berufsleben umgeht und das vielleicht nicht so streng vermischt, wie ich das mal gemacht habe am Anfang, dass das meine eigene Existenz da bedeuten soll, sondern dass man da durchaus seine eigene Existenz nicht daran hängt, ob jetzt genau dieser Vorgang, dieser Prozess erfolgreich wird oder nicht. Also das, dadurch ein größeres Risikobereitschaft einzugehen, das kann man davon lernen und dieser unbedingte Wille, weiterzumachen, durchzuhalten, egal wie der Wind auch gerade bläst.
Frage aus aktuellem Anlass. Die Wirtschaft wird ja gerade ganz hart durch ein Virus gebeutelt. Wird uns die Corona-Krise, was meinen Sie, in Zukunft mehr Gründungen bringen oder weniger?
Also ich denke, dass die Corona-Krise gerade die Gründungen befeuern sollte, weil Es ist einfach wichtig, dass man die Idee jetzt in Ruhe vielleicht sich überlegt. Vielleicht hat man da auch ein bisschen mehr Zeit dazu, das vorzubereiten und dann das nutzt, dass die Krise jetzt nicht nur eine Krise der Unternehmen ist, sondern vielleicht uns auch ein Innovationsschub allgemein in der Gesellschaft beschert, dass also wesentlich größerer Anteil auf die Digitalisierung der Wirtschaft gelegt wird, auf Effizienz, dass sich wieder darauf besonnen wird, auch Märkte hier direkt vor Ort, dass die zum Tragen kommen mehr. Und deswegen verspreche ich mir eigentlich eine verbesserte Möglichkeit zu gründen. Und ich bin natürlich jetzt kein Glaskugelleser, wie lange das jetzt hier noch so geht. Das ist sicherlich auch abhängig davon, wie lange wir unter dieser Krise noch leiden werden, wann es die Impfung gibt, wann man wieder besser hochstarten kann. Aber ich denke, dass wenn die Bundesregierung und die Landesregierung jetzt auch die richtigen Weichen stellen und die richtigen Sachen auch fördern, dass dann eine Gründung vielleicht uns überraschen wird. Und ich hoffe darauf, dass das für viele dann ein Startschuss sein könnte.
Dann mache ich mal weiter. Also ich glaube, systemisch gesehen sind sich verändernde Systeme, und das haben wir ja gerade eben, wir haben große Veränderungen in unseren, bis hin zu gesellschaftlichen Veränderungen, die wir gerade haben. Ich glaube, das ist immer ein guter Ausgangspunkt für Innovationen, für kleine, agile Einheiten, die sozusagen dann aus so einer Situation auch ökonomisch gesehen ein profitables Geschäft bauen können. Von daher glaube ich durchaus, dass wenn es große Umschwünge gibt, wenn es sozusagen große äußere Einflüsse gibt, dass das immer Chancen darstellt. Und das ist ja letzten Endes das, was ein Startup macht. Ein Startup baut sich Potenzial aus Risiko und Chance. So. Und diese beiden Faktoren haben wir gerade, nämlich es gibt Risiko, es gibt sozusagen Chancen, die sich dadurch durch verändernde Umwelteinflüsse, nenne ich das jetzt mal, ergeben. Und daraus ergeben sich Potenziale. Und das ist im Endeffekt wie so eine Art, kann eine Art Initialzündung für Startups sein. Und ich glaube auch, dass das eigentlich eine schönere Vorstellung ist, anstatt dass sich jeder jetzt sozusagen zu Hause verkriecht und sagt, oh Gott, und jetzt bin ich im Lockdown und was auch immer, dass sich die ganzen Menschen jetzt hinsetzen und überlegen, cool, was mache ich denn jetzt gerade mit dieser Zeit? Also was kann ich denn jetzt gerade machen? Ich selber habe in meinem Leben, als ich in einer Art Lockdown war, nämlich während meiner Doktorarbeit, sagen wir mal geistig in einem Lockdown, habe ich Wirtschaft studiert, so währenddessen parallel. Und ich glaube, jetzt bieten sich auch Chancen dadurch. Man muss sie halt nur nutzen. Und da trennt sich wiederum die Spreu vom Weizen. Es wird die Leute geben, die sagen, ich warte ab, ich bin eher vorsichtig und so, was vollkommen okay ist, das ist keine Wertung, es ist sozusagen einfach nur auch ein vollkommen richtiger Ansatz, wenn man das so will. Und es gibt die Leute, die sagen, so, pass mal auf, jetzt reicht's mir, ich mache jetzt was so. Ich habe jetzt rausgefunden, der Lieferdienst für Getränke ist wichtiger denn je geworden. Also fange ich jetzt an, meinen lokalen Getränkehändler in meiner Nachbarschaft zu versorgen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass man, und daran erkennt man, glaube ich, den Unternehmer und den Gründer, dass er solche Situationen nicht als ein Problem sieht, sondern dass er solche Situationen als Chance sieht. Und diese Leute kristallisieren sich dann an diesen gesellschaftlichen und systemischen Umschwungzeiten, glaube ich, heraus.
Ja, also ich kann das beides nur bestätigen, was die beiden gesagt haben. Tatsächlich auch in der täglichen Beratungssituation und auch in den täglichen Anrufen, die ich erhalte von Menschen, die jetzt sich eben in einem Veränderungsprozess eben befinden, weil sie plötzlich mit Homeoffice klarkommen müssen oder weil vielleicht eben sogar tatsächlich in die Kündigung ins Haus geflattert ist, weil das Unternehmen es nicht mehr schafft, weiterhin eben am Markt zu bleiben, dass es da auffällt, dass die Nachfragen über Informationen, wie geht das mit der Selbstständigkeit, was sind da so für Risiken vor mir, was sollte ich da beachten, dass das nicht nachlässt, sondern dass das eher so auffällt, dass das so vorsichtig zugenommen hat, dass Menschen sich da mehr auf den Weg gemacht haben, sich dort nähere Informationen eben zu beschaffen, um sich eben ihre Entscheidung vorzubereiten. Ist das was für mich oder ist das möglicherweise dieses Thema Selbstständigkeit für mich eben halt doch nichts?
Gerne würde ich mich in einem Jahr nochmal in der Form treffen. Ich bin überzeugt, dass in dem nächsten Jahr jetzt sehr viel passieren wird, dass wir in der Beziehung sehr viel erleben würden. Ich finde das super, dass da so ein großer Druck jetzt auch in der Öffentlichkeit drauf gegeben wird, dass jetzt die IHK die fördert und der und der. Und es gibt eben sehr viele Möglichkeiten jetzt für die Gründer. Das war in der Vergangenheit leider nicht so. Die Gründer, die wir schon begleitet haben in der Vergangenheit, die hätten das heute vielleicht ein bisschen leichter gehabt, das hoffe ich jedenfalls. Aber wir werden auch in der Zukunft jetzt immer am Ball bleiben als Unternehmen, was im digitalen Innovationszentrum passiert und was ansonsten in der Gründerszene passiert, und freuen uns da schon drauf, das weiter begleiten zu können.
Und ich glaube, dass was man mitgeben kann und sollte, ist, dass es nie zu früh und nie zu spät ist zum Gründen. Das macht einen Heidenspaß und ist im Endeffekt etwas, was nicht nur das ganze Leben letzten Endes beeinflussen kann, sondern was vielleicht sogar viele andere Leben beeinflussen kann. Und das macht dann sozusagen, das zeigt einem so ein bisschen dann auch, wozu man selber imstande ist und nicht mehr in der breiten Masse irgendwie mitschwimmt, sondern sein Leben sozusagen dann selbst in die Hand nimmt. Und das wünsche ich jedem, dass er die Gelegenheit hat, wenn er dazu ein Bedürfnis hat, das auch beim Schopfe zu packen. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, wenn jemand Fragen hat oder wenn jemand irgendwie Motivation braucht, dann engagiere ich mich total gerne und nehme mir auch Zeit dafür, falls es jetzt auch im Nachgang noch irgendwelche Fragen dazu gibt.
Ja, auch ich begrüße es sehr, dass es diesen Austausch, dass dieser Austausch stattgefunden hat, dass Sie das so initiiert haben, finde ich sehr, sehr gut, weil ich glaube, es ist besonders wichtig, dass man gerade auch Interessierten deutlich macht, dass es sehr wohl unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Positionen auch geben kann. Aber was alle doch eint, ist die Aussage dahin, schaut, wenn ihr euch eben auf euren beruflichen Weg eben ausrichten wollt, schaut darauf, was wollt ihr wirklich gerne machen? Wo liegt die Motivation? Welches Ziel wollt ihr erreichen? Und dafür sind, denke ich, solche Angebote, wie Sie das hier heute gerade auch geschaffen haben, sehr, sehr unterstützend und sehr hilfreich.
Vielen Dank meinen Gesprächspartnern. Und ich freue mich natürlich auch ganz doll darauf, wenn wir uns in einem Jahr in diesem Kreis vielleicht unter anderen äußeren Bedingungen wieder treffen werden. Ich wünsche auf jeden Fall allen meinen Gesprächspartnern und auch allen Zuhörern, kommen Sie gut ins neue Jahr und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
Ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer MV.
Wir wollten euch verschiedene Sichten zum Thema Gründen in Mecklenburg-Vorpommern aufzeigen.
Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Interviews führte Ralf Schipke.
Als Sprecherin unterstützte Steffi Schwabauer.
Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofisch-Gründer Thomas Kalweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen.
Natürlich freuen wir uns, euch auch im kommenden Jahr 2021 wieder zum Starthilfe-Podcast begrüßen zu können. Wir wären auch sehr dankbar für Ideen oder Themenvorschläge aus euren Reihen. Bitte einfach per Mail an redaktion@gründer-mv.de. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Fest, wenn auch im kleinen Rahmen, und kommt gesund ins neue Jahr.
Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gerne über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.
erfolgreich schwimmen. Gründerzentren und Schwimmbadbeckenränder haben mehr gemeinsam, als es scheint. Beide sind ein guter Ort zum Losschwimmen und, wenn es denn mal sein muss, um sich daran festzuhalten. Aber ins kalte Wasser muss schon jeder selber springen.